Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhnt.
Dieser Podcast wird gesponsert von Horizons 2026, the User Experience Leadership Intensive. Inspire, Lead, Innovate. Bei Horizons widmen wir uns der Entwicklung von Führungskräften aus dem Bereich User Experience Design durch transformative Retreats und Coaching-Programme. Unser Ziel ist es, dir praxisnahe Werkzeuge an die Hand zu geben, um in deiner Rolle zu wachsen und einen positiven Einfluss auf dein Team, dein Unternehmen und deinen beruflichen Erfolg auszuüben. Informiere dich auf www.horizons.community über unsere Module und schaue nach passenden Terminen und Locations. Die Plätze sind bewusst begrenzt, um eine vertrauliche Atmosphäre und einen Safe Space für den offenen und praxisnahen Austausch mit anderen Führungskräften zu ermöglichen. Also, buche dein Ticket noch heute. In Teil 2 unterhalten sich Julius und Thomas über die Anwendung von Self-Empowered Leadership im UX-Bereich, die Herausforderungen der Sandwich-Position von Führungskräften und die Bedeutung von Empathie und Stressmanagement.
Ich komme ja selber aus dem UX-Bereich und weiß auch, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer im UX-Bereich unterwegs sind, wenn nicht sogar alle. Deswegen versuchen wir jetzt mal so ein bisschen die Kurve zu kriegen zum UX-Leadership. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist ja, Nutzerbedürfnisse zu kennen und zu erforschen. Gleichzeitig haben wir mit Stakeholdern zu tun. Die sind einmal vielleicht intern in der Firma, Leute, die unsere Budgets freigeben, aber natürlich auch außerhalb. Und dann haben wir halt unser Team, das wir anleiten und dann auch ein Stück weit für, ja, das dafür zuständig sind, dass die Teams sich wohlfühlen, gute Arbeit machen können und wir die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Das ist ja oftmals eine schwierige Sandwich-Position, in der wir das sind. Genau, wie hilft jetzt das Self-Empowered Leadership in dieser Sandwich-Position, die ja oftmals auch eine gewisse Zerreißprobe sein kann, weil wir widersprüchliche Ziele dann möglicherweise verfolgen müssen. Wie hilft die Self-Empowered Leadership-Methode dann in dieser Sandwich-Position zurechtzukommen?
Also ich finde persönlich eigentlich, dass es wirklich ziemlich gut passt. Weil, also zum einen, also der erste Schritt im Self-Empowered Leadership ist ja erstmal eine Bewusstheit auch zu schaffen für die verschiedenen Anforderungen, ne? Und das kann dann, genau, können dann Nutzeranforderungen sein, das sind interne Stakeholder, das ist unser Team und das bin irgendwie natürlich auch gleichzeitig ich. So, also da passt wieder diese Analogie so zwischen innen und außen, aber eigentlich erstmal überhaupt zu gucken, was ist denn eigentlich da? Und dann hast du einen ganz wichtigen Punkt gerade schon genannt, der in der Führung für mich auch präsent ist. Früher hat man ja auch häufig gesagt, eine Führungskraft muss Lösungen finden. Ich würde heute eher sagen, eine Führungskraft muss Paradoxien managen. So, und jetzt natürlich genau im Bereich UX ist das natürlich ein Paradebeispiel dafür. Das ist halt, dass wir das auch aufgeben müssen, dass es jetzt ein Denken in richtig und falsch gibt, ne? Sondern es gibt erstmal verschiedene Anforderungen. Und ich habe irgendwie verschiedene Regler. Und wenn ich einen nur nach oben schiebe, dann gehen die anderen irgendwie nach unten. Also was wir beschreiben ist, wir beschreiben so 5 Schritte im Paradoxie-Management. Ja, wie mache ich Ihnen das eigentlich? Das erste ist schon, dass wir sagen, wie kann ich jetzt eigentlich, wenn man jetzt mal ganz platt mal mit 2 Seiten anfängt, wie kann ich eigentlich so ein übergeordnetes Ziel auch formulieren, ja, also ein ganz praktisches Beispiel in der Führung, ja, da bin ich jetzt zu Hause, ist ja diese Frage zwischen aufgabenorientierter Führung und mitarbeiterorientierter Führung, ja, also wenn ich nur aufgabenorientiert führe, dann gehen die Mitarbeiterbedürfnisse irgendwie nach unten, wenn nur mitarbeiterorientiert führe, dann kriege ich irgendwie nichts mehr, kriege ich keine Ergebnisse irgendwie mehr hin. Ne, oder man könnte jetzt auch davon sprechen von irgendwie, was sind so die User Needs? Das ist ja das eine bei euch häufig. Und was sind die Business Needs? wenn es zusammenpasst, Haken dran. Aber im Business geht es ja auch irgendwie um Budgets, es geht um vielleicht auch irgendwelche technischen Architekturen, die da irgendwie zusammenpassen müssen. Also das muss ja nicht immer zusammenpassen. Genau, und wir beschreiben da 5 Schritte. Und der erste Schritt, vielleicht der wichtigste, ist zu sagen, also die erstmal zu beschreiben, diese beiden Seiten, was sind Vor-, was sind Nachteile, wenn ich jetzt die user-orientierte Lösung und was ist die business-orientierte Lösung, aber auch immer wieder dann darauf zu gucken, das ist der zweite Schritt, was ist eigentlich das übergeordnete Ziel, was verbindet das eigentlich? Das heißt jetzt nicht, dass man nicht im Alltag trotzdem auch manchmal harte Entscheidungen treffen muss. Ja, also ich habe ein ganz konkretes Beispiel mal gehabt, da habe ich auch ein Führungsteam beraten, die in einer wirtschaftlich schwierigen Situation waren und die waren eigentlich sehr mitarbeiterorientiert unterwegs und die haben das übergeordnete Ziel war zu sagen, naja, also wir müssen unser Business so managen und so gesund managen, dass wir uns um die Mitarbeiterbedürfnisse kümmern können. So, das war so deren Ansatz, diese beiden Seiten auch zusammenzubringen. Das hieß schon auch im ersten Schritt erstmal, die mussten auch ein paar harte Einschnitte irgendwie machen. Ja, also diese Entscheidung muss man natürlich trotzdem treffen. Aber es fällt häufig einfacher, wenn man sich auch erstmal unter so einem gemeinsamen Dach dann irgendwie vereint hat. Und insgesamt würde ich sagen, hilft es da auch, um Klarheit erstmal zu bekommen. Ja, wenn ich diese Klarheit habe über einzelne Bedürfnisse, die es gibt, vielleicht dann auch, das haben wir jetzt in dem Buch weniger beschrieben, aber was sind Entscheidungskriterien? Dann kann ich von da aus irgendwann eine Entscheidung treffen und in dem Entscheidungsprozess auch immer wieder zu gucken, passt die Entscheidung hier in meinem Kopf? Ja, scheint richtig zu sein. Passt sie auch in meinem Bauch? Ja, so glaube ich, dass das, okay, und dann kann es losgehen.
Mhm. Du hast jetzt, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe, 2 Schritte beschrieben. Was sind denn dann so die nächsten Schritte, die dann noch da folgen, oder?
Ja, also genau, also die ersten beiden sind erstmal überhaupt diese, oder der erste Schritt ist erstmal, also es waren eigentlich schon 3 Schritte, okay. Der erste Schritt ist quasi die Paradoxie zu benennen, ja, also das, da benennt man die eine oder manchmal dann natürlich auch noch mehr Seiten, Vor- und Nachteile zu beschreiben, ist der zweite Schritt und dann ist das übergeordnete Ziel, ist der dritte Schritt. Und dann würde man sagen, ist der vierte Schritt ist dann erstmal auch zu sagen, okay, wie entscheide ich mich jetzt, diese Paradoxie zu managen, ja, kurzfristig und langfristig? Und der fünfte Schritt ist dann die Frage, wie kann ich das auch, wenn es um Führung geht, was für Routinen brauche ich eigentlich langfristig, um das Management auch gut hinzubekommen? Weil es ist ja häufig auch was jetzt nicht, das ist ja nicht weg dann nach dem einen Mal, sondern das braucht ja auch irgendwas, um das auch langfristig managen zu können.
Mhm. Im UX-Bereich haben wir auch als Führungskräfte oder vielleicht gerade als Führungskräfte oft die Herausforderungen, dass wir immer noch mit dem für uns wichtigen Werkzeug Empathie unterwegs sind. Und da habe ich gerade jetzt in der Folge 38 ein interessantes Gespräch geführt, dass halt diese Liebe zum Job quasi und diese Empathie zu dem, was wir tun und auch die Identifikation mit den Produkten, an denen wir arbeiten, dass die halt auch sehr schnell zur Selbstausbeutung führen kann. Und dann wird halt Empathie, die man als Führungskraft mitbringt, sei es jetzt für das Team, ich meine, das kann einen ja auch leer saugen, als auch vielleicht zum Produkt auch zur Last wird. Und da kann Self-Empowerment bestimmt auch eine große Rolle spielen, dabei halt so gesunde Grenzen zu setzen, denke ich mal. Kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen, genau, wie Self-Empowerment da an der Stelle helfen kann, nicht in die Job-Love- oder Empathiefalle zu laufen, so der Titel der Episode, die ich da gerade anspreche.
Ja, ja. Ja, also zum ersten Mal, ne, also wenn, also generell, egal ob es jetzt um Empathie geht oder wenn es um auch manchmal auch das Thema Emotionen generell am Arbeitsplatz geht, also wo es ungesund wird, ist ja, wenn es eigentlich auch nicht mehr um das Business irgendwie geht, sondern wenn das so ein Selbstzweck an sich wird in dem Bereich, dann wird es auch häufig, dann wird es ein Stück weit ungesund. Ne? Ich hatte eben gerade schon mal auch diese Frage nach Mitarbeiter versus Aufgabenorientierung, Mitarbeiterorientierung, also sehr auf die Bedürfnisse, auf Empathie, auf Emotionen etc. irgendwie zu gucken. Und wie kriege ich das wirklich möglichst gut integriert hin? Bei Führungskräften, finde ich, geht es manchmal einfach auch wirklich um die Frage der Selbstausbeutung, ne? Das hast du ja auch gerade schon genannt. Und das habe ich ja selber nun auch erfahren, das habe ich selber auch wirklich fortgeschritten gemacht. Und ich finde, das muss einem erstmal klar werden, dass das auch eine eigene Entscheidung ist, die man dann dort auch trifft. Ja, und ich habe im letzten Jahr auch nochmal unter der Alive School ein kleines offenes Trainingsprogramm für Führungskräfte gegründet. Und da ist die erste Basiskompetenz für Führungskräfte ist das Thema Selbstregulation und Gesundheit. Ja, also von daher, da geht es natürlich auch um das Thema Abgrenzung, um das Thema Nein sagen als wichtige Kompetenz. Da gibt es auch tolle Bodyhacks, wie man das mal spürt. Ja, ich will ja was von mir wegschieben, also muss ich das auch mal körperlich machen und mal wirklich was von mir wegschieben. Mhm. Diese Grenzen selber zu setzen, ist eine ganz wichtige Führungskompetenz. Ja, die Grenze nach außen, aber auch die Grenze nach innen zu setzen. Und das ist auch Eigenverantwortung, ne? So ungern ich das dann manchmal sage, ne? Das ist, es werden einem viele auch manchmal ja Karotten vor die Nase gehängt, die dann wieder dazu führen, dass sie, ach, das ist doch so schön und die Leute sind alle so nett. Aber es ist meine eigene Verantwortung, auch für mich selbst und für meine eigene Gesundheit dann vor allem.
Ja, ich bringe nochmal ein Lifehack aus meiner persönlichen Erfahrung, die jetzt gar nichts mit Leadership so unmittelbar zu tun hat, aber mit dem Thema auf sich selbst zu achten. Also ich komme noch aus einer Generation, in der Wehrpflicht /Zivildienst angesagt war und ich war Zivil in einem Altenheim. Und was ich dort gelernt habe von den Pflegekräften als allererstes, achte auf dich selbst. Beim zum Beispiel Heben oder so weiter. Also die hatten halt viel mit auch Rückenproblemen zu tun. Und da war es halt ultra wichtig, darauf zu achten, dass man halt beim Heben, wenn jetzt jemand, was weiß ich, aus dem Rollstuhl aufstehen muss oder wieder reingeht oder aus dem Bett gehoben werden muss und solche Sachen, auf sich selbst zu achten. Also das ist irgendwie ein wichtiges Learning, das habe ich immer noch im Kopf und das hat dann auch nichts mit Egoismus zu tun oder so, sondern hat damit zu tun, dass man den Job, den man macht, in dem Fall jetzt in der Pflege, halt auch langfristig gesund ausüben kann. So.
Ja, absolut. Und also wir beschreiben ja in dem Buch auch, also wie geht denn das dann eigentlich ganz konkret und wie setzt man das um? Und wir beschreiben vier Schritte ja in Richtung Self-Empowerment. Und nicht umsonst ist der erste Schritt Awareness. Also das ist ja auch so ein Buzzword in unserer Gesellschaft, Bewusstheit geworden. Und gleichzeitig stimmt es, ne? So Awareness creates choice. Also wenn ich Dinge nicht erstmal bewusst wahrnehme und mache, kann ich keine Entscheidungen irgendwie treffen. Und deshalb ist die Awareness, also, ne, du hast gerade die Awareness für mich selber, ja, also achte auf dich selber. Ich würde ergänzen und achte natürlich auch auf andere und auf das, was da passiert. Das ist erstmal die Voraussetzung, um auch eine vernünftige Selbstregulation dann auch hinzukriegen. Mhm. Und, ne, eine gesunde Führungskraft und ein gesundes Team.
Mhm. Ja, ja.
Zu bauen.
Ja. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen praktisch, und da mal darauf schauen oder eigentlich besser gesagt einen Schritt zurück, wie wächst man überhaupt in so eine Führungsrolle rein? Also das war für mich ja auch eine Motivation, diesen Podcast überhaupt erstmal zu starten. Ich habe es bei mir selber erlebt, bei vielen anderen, mit denen ich unterhalten habe auch. Du bist im operativen Geschäft tätig, du machst da deinen Job gut und dann bist du plötzlich Teamlead. So. Und machst halt jetzt nicht mehr diese operativen Tätigkeiten, sondern musst jetzt andere Menschen anleiten. So, also du bist nicht mehr der Macher, sondern du bist jetzt eigentlich eher dafür zuständig, die Rahmenbedingungen hinzukriegen und auch strategische Entscheidungen zu treffen, die dann wiederum das Team enablen, sozusagen halt ihre Aufgaben wiederum gut zu erledigen. Und da kann ja dein Coaching auch bestimmt einen guten Beitrag leisten, gerade wenn man sich so an der Übergangsphase befindet, vom operativen Tätigsein hin zum Führungskraftwerden, sag ich mal.
Ja. Ja, also da geht es ja häufig erstmal auch gerade dann für junge Führungskräfte dann auch also zum einen erstmal darum, zu verstehen, was sind eigentlich die, da sprechen wir auch über das Außen, was sind eigentlich die Rollenanforderungen, die plötzlich da jetzt auf mich zukommen, ja? Und die haben dann was mit Kommunikation zu tun, die haben irgendwas mit Delegieren zu tun, mit Ziele für andere, vielleicht gemeinsam mit ihnen oder ohne sie, die zu entwickeln. Also erstmal diese Rollenanforderungen erstmal zu verstehen. Und das dann abzugleichen mit dem, wer ich eigentlich bin. Ja, also ein praktisches Beispiel ist ja dann, wenn ich selber auch Spaß habe am Design, am Entwickeln etc., ne? Und dann habe ich vielleicht auch ein ganz hohes Maß an Gewissenhaftigkeit beispielsweise, was erstmal eine positive Eigenschaft. Ich gucke auf Details. Ja, gleichzeitig kann es mir das natürlich dann auch schwierig machen, Dinge zu delegieren. Dann kriege ich sie vielleicht manchmal in der Qualität von jüngeren KollegInnen zurück, wo ich sage, ach, das ist es jetzt aber noch nicht. Ja, und mache ich es dann selber mal schnell zu Ende. Das ist ja das, wo man sagt, geht jetzt eigentlich am schnellsten, wenn ich es mal selber mache. Aber da lernt dann das Team natürlich wiederum nicht. Und also diese Reflexion auch von, ne, was ändert sich jetzt eigentlich in dem, was von mir da erwartet wird? Und mit dem Abgleich aber auch, wer bin ich eigentlich und was ist mir so wichtig? Das ist erstmal was ganz Wichtiges. Und dann finde ich gerade im Bereich auch so UX und weitergefasst vielleicht auch nochmal Technology, ist ja häufig auch diese Frage nach Führungs- versus Expertenkarriere, was die Leute umtreibt. Und da würde ich jetzt erstmal immer empfehlen, auch mal auszuprobieren. Ja, also ist ja super, auch mal Führung auszuprobieren. Und dann einfach auch ein bisschen herauszufinden, so welcher Führungsweg passt eigentlich für mich. Ja, und nicht alle Leute finden dann auch heraus, dass sie sagen, ich habe jetzt auch Spaß daran, Leute zu führen und Leute zu entwickeln. Ja, und das ist dann ja auch, das ist okay. Das darf man dann auch sagen.
Definitiv. Und es ist einfach ein komplett anderer Job. Also, ob ich jetzt eine Expertenkarriere mache oder ob ich halt quasi in die,
Ja.
ja, also Führungsebene im Sinne von, also genau, Teamführung halt gehe. Ja, absolut. Und das ist auch wichtig, finde ich, in Unternehmen beides zu ermöglichen. Weil oft ist es ja so, es gibt Aufstiegsmöglichkeiten dann halt in eine Managementrolle. Aber vielleicht ist das für jemand gar nicht das Richtige. Und deswegen ist es extrem wichtig, finde ich, dass Unternehmen halt auch diese Karrieren anbieten, sich als Experte weiterzuentwickeln.
Ja, und die Frage nochmal auch in welche Managementrolle, ne, weil also häufig ist ja, wenn ich so den ersten Schritt gehe in Richtung Führung, dann bin ich in einer Teamführungsrolle, was ja auch an so einer Schnittstelle dann häufig noch ist zwischen fachlicher Führung und dann, klar, also dann anderen managementorientierten Führungsaufgaben und so, umso höher das aber dann irgendwie geht, ja, desto mehr kommen dann irgendwie auch ja dann diese rein Managementaufgaben, wo es um Budget, wo es um Strategie etc. geht, wo es um Stakeholder-Management dann geht dazu. Und da dann zu gucken, hoffentlich mit Hilfe dann einer eigenen guten Führungskraft, ja, die es gibt, da den eigenen Weg zu finden, wo man dann auch mal sagt, na, hier ist jetzt vielleicht erstmal Stopp, weil das, ach nee, das ist mir jetzt gerade nichts oder ich probiere es aus. Ja, und da so seinen Weg dann zu finden, das ist ein wichtiger Prozess, finde ich, der dann langfristig, glaube ich, da nämlich auch dran, dass Leute also wirklich stärkenorientiert sich entwickeln sollten und auch stärkenorientiert dann das machen sollten, was ihnen Spaß macht. Ja, gerne Dinge ausprobieren, gerne rechts und links, gerne mal Dinge, die ja für einen selber vielleicht schwierig sind, aber fürs Langfristige, ich glaube, für den Impact nach außen und für die Zufriedenheit nach innen, es ist langfristig das wichtig, dass man das macht, was man gut kann und was man auch gerne mag.
Ja, absolut. Da wird man dann auch schneller erfolgreich sein, weil wenn man immer irgendwie eigene Widerstände überwinden muss, ist es halt auch sau anstrengend und dauert lang. Ja, absolut. Wir haben ja so im UX-Bereich auch das Problem, dass viele Dinge auch sehr vage sind und unklar und wir praktisch schrittweise uns weiterentwickeln. Wir wissen, wenn wir loslaufen, oft noch nicht so genau, wohin die Reise eigentlich geht. Das heißt, also gerade heutzutage ja auch in vielleicht wirtschaftlich ein bisschen schwierigeren Zeiten muss ich Teams auch durch Unsicherheiten führen. Vielleicht auch, wie gesagt, weiß ich selber vielleicht manchmal nicht so ganz genau, wohin die Reise geht. Kann auch aber sein, dass ich jemand bin, der selber vielleicht eine gewisse Sicherheit braucht und mit Unsicherheit gar nicht so gut umgehen kann und gewisses Kontrollbedürfnis hat oder auch nicht, je nachdem. Aber hast du da so ein paar Gedanken dazu, wie man jetzt mit dieser Komplexität und gleichzeitig auch Unsicherheit gut umgehen kann in der Teamführung, in unserer Branche, also unserer, sage ich jetzt, die UX- und Kreativbranche?
Ja, also ein ganz wichtiges Stichwort natürlich so aus dem psychologischen Verständnis heißt da ja die Ambiguitätstoleranz. Das beschreibt ja genau das. Also inwieweit kann ich eigentlich mit Unsicherheit leben, ja oder nein? Und erstmal ist, also das ist, glaube ich, eine ganz gute Stimmigkeit zwischen UX und Self-Empowered Leadership, weil es im Self-Empowered Leadership auch um eher prozessorientiertes Arbeiten geht. So, das heißt, es gibt auch nicht, weiß auch nicht, wo die Reise unbedingt endet, ja. Oder wenn ich mit meinen Klienten, mit meinen Coaches anfange zu arbeiten, ja, dann ist es ja auch eine Entdeckungsreise. Und ich finde, es gibt ja zwei Dinge von Sicherheit. Das eine ist natürlich eine Sicherheit des, was soll ich da eigentlich machen, ja, und was ist es genau? Und das ist das eine. Und das andere ist aber eine prozessorientierte Sicherheit. Weiß ich, wie ich irgendwo hinkomme? So, und da kann man dann ja auch in agile Methoden in der Softwareentwicklung irgendwie gucken. Bei Self-Empowered Leadership ist es unser 4A-Modell, wo wir sagen, wir geben dir etwas an die Hand, wo du zwar nicht weißt, was am Ende bei rauskommt, aber wir geben dir eine Arbeitshilfe an die Hand, die dich da irgendwie auch durchführt und dann guckst du, wo ihr am Ende seid und dann kann man wieder gucken. Also es ist auch ein sehr iteratives Arbeiten, was wir da vorschlagen, weil sich ja auch Führung in dynamischen Umfeldern immer wieder verändert. Ja, und darauf ist es ja wichtig, eine Antwort dann auch zu finden. Die Frage wiederum, mit wie viel Unsicherheit können Leute umgehen, das ist dann auch immer zu beantworten. Das muss auch jeder dann für sich selber wissen. Das kann sich auch ändern relativ schnell, ne? Es gibt Umfelder, die vermeintlich sicher sind. Ich habe häufiger Klienten, die wirklich auch über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren gewachsen sind, immer stetig und es ging nach oben und plötzlich kam dann mal auch der, kam einmal dann der Schnitt, ja, und dann gab es plötzlich Krise. Und das weiß ich natürlich auch nicht. Und da ist Unsicherheit in wachsenden Umfeldern bedeutet was ganz anderes als Unsicherheit in einem krisenorientierten Umfeld. Mhm.
Ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen praktisch zu konkreteren Problemlösungsschritten gehen, habe ich noch so ein Thema im Kopf. Also wenn wir im kreativen Umfeld unterwegs sind, haben wir ja auch oft so diese Themen von jemand hat eine Idee und weiß oder denkt so, die wäre halt sehr gut, will die unbedingt umsetzen. Da geht es auch oftmals so ein bisschen um praktisch so ein bisschen Ego durchsetzen und so weiter. Das ist ja auch alles oftmals sehr, also kann Teams oder auch Produkte ja auch sehr nach vorne bringen. Aber manchmal ist es halt auch sehr kontraproduktiv, je nachdem, was ich dann für Persönlichkeiten in Teams habe, wenn ich dann halt Einzelne habe, die ihre eigenen, Ideen oder ihre eigenen Strategien oder sehr in den Vordergrund stellen, also dieses so ego-mäßige Design-Ansätze dann voran oder immer sehr stark pushen. Das ist ja dann auch wieder ein Regler, der an der Stelle nach oben geht und vielleicht einen anderen Regler, um nochmal auf das Bild zu kommen, was du vorhin gebracht hast, nach unten zieht. Zum Beispiel die Nutzerzentrierung vielleicht gar nicht so sehr im Vordergrund steht an der Stelle. Was ist so dein Ansatz aus dem Self-Empowered Leadership, wenn ich jetzt als Führungskraft praktisch mit Teammitgliedern zu tun habe, die da sehr so ihre eigenen Ideen und Konzepte immer in den Vordergrund stellen wollen?
Ja, also zum einen, wir haben ja vorhin stärker über dieses Thema Außenorientierung gesprochen, ne? Sozusagen, also die Erwartungen im Blick haben und den Versuchen zu entsprechen, was so eine gewisse Burnout-Gefahr birgt. Und das, was du jetzt beschreibst, ist eigentlich das Gegenteil, ja? Das, was wir in dem Buch eher so als Innentypen, ja, die gehen mit dem Kopf durch die Wand. So, also die eigenen Ziele und das eigene Ego, hast du das jetzt gerade genannt, das irgendwie nach vorne stellen. Und die Welt, das Positive da drin, das muss man ja auch immer sagen, das Positive ist ja auch die Welt gestalten wollen. Also da ist ein sehr klarer Führungsanspruch dann auch mit verbunden. So, und jetzt würde ich erstmal sagen, also erstmal ist deine Aufgabe als Führungskraft, das natürlich zu managen, wenn du das siehst. Die entwicklungsorientierte Aufgabe, ne, ist es natürlich auch, Mitarbeitende zu entwickeln, dass sie, da sind wir dann wieder bei den Stichworten positiv gemeint, wie Empathie, Erwartungen erkennen, von Leuten Erwartungen erfragen. Also das sind ja dann entwicklungsorientierte Ansätze, die dann in der Führung irgendwie wichtig sind. Und auch da würde ich erstmal, ja, im Zweifelsfall natürlich geht es dann auch darum, dass du entsprechende Konflikte und Prozesse in deinem Team auch moderierst. Also da werde ich dann wiederum häufig gerufen, ja, wenn man auf Teamphasen guckt, hat der eine oder andere bestimmt auch schon mal gehört, ne, es gibt irgendwie Forming und die zweite Teamphase ist Storming. Also dann, wenn es mal zur Sache geht, dann, wenn es mal irgendwie clasht. Und das hat häufig ja auch was mit einer eher egolastigen Seite zu tun, dass Leute halt mit bestimmten Zielen und Erwartungen kommen und die sind nicht immer kongruent. Und dann ist es natürlich Aufgabe der Führungskraft, das auch zu managen. Und da sind es dann vor allen Dingen Führungskräfte, die sehr harmonieorientiert sind. Die haben dann damit häufig Schwierigkeiten, was erstmal per se nicht schlimm ist und sollten sich dann dafür ein Stück Unterstützung suchen. Weil was schlecht ist diese Konflikte unter den Teppich fallen zu lassen.
Definitiv, definitiv, weil nach Storm kommt ja auch Perform und da wollen wir eigentlich hin.
Da wollen wir hin, genau.
Ja, deswegen, also Konfliktkultur ist schon auch ein wichtiger Punkt. Genau, also so, da ist auch eine gewisse Ehrlichkeit sicherlich auch angebracht und das Wissen darüber, über diese Phasen, würde ich sagen. Also wenn ich weiß, vielleicht auch ein neues Team übernommen hat oder wie auch immer, ein neues Team gebildet habe. Ich weiß, wir werden jetzt durch diese Phasen gehen und es ist ein Stück weit quasi auch normal und es wird auch wieder dann besser werden, dann absolut. Also Konflikte unter den Teppich kehren ist auf jeden Fall nie gut. Gehört halt aber dann auch wieder sehr viel Selbsterkenntnis dazu, dass man die dann auch wahrnimmt und vielleicht anspricht und das auch nicht persönlich nimmt, was dann vielleicht auch nach oben gespült wird, wer weiß.
Ja, wobei Self-Empowered Leadership definitiv hilft, ist natürlich auch nochmal so die ganze Rolle von Emotionen in der Führung auch zu verdeutlichen. Ja, und also das gehört ja auch dazu, dass wir überhaupt erstmal Emotionen eigentlich erstmal wahrnehmen bei uns selber. So, wie wir die dann ausagieren, was wir damit machen, ist nochmal eine andere Frage, ja. Aber bin ich denn gerade selber, bin ich überrascht? Finde ich das gut? Bin ich wütend? Habe ich Angst? Also das erstmal auch körperlich bei sich wahrzunehmen, Emotionen auch im Team erstmal wahrzunehmen, vielleicht auch mich trauen, das dann anzusprechen, liegt nicht allen Leuten erstmal auf den ersten Blick. Aber das kann man natürlich auch, das kann man lernen. Und der Anfang bin immer ich selbst. Ja, erstmal mit meinen eigenen Emotionen zu denen erstmal zu stehen und dann auch wieder da sind wir auch wieder beim Anfang, auch einen stimmigen Umgang und einen stimmigen Ausdruck dann dafür zu finden.
Mhm. Das bringt mich im Prinzip nochmal zurück zu diesem Punkt, den wir gerade eben besprochen haben, dieses eigene Konzepte durchsetzen wollen. Das hat ja, wie du schon gesagt hast, auch das ist ja was sehr Positives auf der einen Seite, das Welt verändern wollen, aber ist ja oftmals auch darin begründet, dass es so ein innerer Antreiber gibt, perfekt sein zu wollen und solche Sachen, die dann halt auch sehr schnell in so eine Überforderungssituation laufen. Und dann sind wir in einer sehr schnelllebigen Branche auch unterwegs. Da muss ich die Warnsignale ja überhaupt erstmal wahrnehmen. Und diese inneren Antreiber überhaupt mal verstehen oder manche sagen auch Glaubenssätze, man dann halt hat. Das ist ja auch schon mal oft sehr schwierig, weil irgendwie jeden Tag kommt Input, das E-Mail-Postfach quillt über und wie schaffe ich es überhaupt dann im Alltagsgeschäft, mir mal die Zeit zu nehmen und das überhaupt erstmal wahrzunehmen. Das ist schon mal auch eine sehr große Herausforderung im Alltagsgeschäft, würde ich sagen.
Ja, absolut, ne? Und also die Gefahr, die Frage ist ja auch immer, woran erkenne ich es? Die Gefahr ist, dass ich selbst erstmal nicht erkenne. Ne? Weil es gibt viele Leute, und da spreche ich wieder aus eigener Erfahrung, die nach außen sehr gut funktionieren, ja, und sagen, das ist happy, der erzielt Ergebnisse oder die erzielt Ergebnisse, das passt irgendwie alles, das Team ist irgendwie auch happy. Und deshalb ist es aber auch so wichtig, dass Führungskräfte so diese Selbsterkenntnis auch gewinnen, ne? Zu gucken, wo stehe ich eigentlich und wie voll. Ich arbeite häufig ganz praktisch mit einem Batteriebild. Ja, also wie voll ist denn deine Batterie? Und da gibt es immer so drei Bereiche. Also da gibt es so einen mittleren, guten Bereich, der ist so grün. Und dann kann es aber auch sein, wenn die, wie bei einer Autobatterie, glaube ich, ne, die kann auch zu voll sein, ne? Und dann bin ich gestresst. Und dann ist die irgendwie so am Anfang, wenn die immer gestresst ist, dann kann es irgendwann kippen und dann kann die irgendwann, dann platzt die Batterie und dann läuft die aus oder dann ist sie leer. Das finde ich eigentlich immer auch ein ganz gutes Bild für Führungskräfte, sich das mal selber zu fragen, wie, ne, wie voll oder leer ist eigentlich meine eigene Batterie. Und wenn ich da merke, die ist über einen längeren Zeitraum entweder zu voll oder die ist schon fast leer, dann weiß ich, es ist wirklich Zeit zu handeln.
Hilft es dann, oder wie kriegt man das im Alltag unter? Also das ist so die gute Frage, weil es hilft bestimmt, wenn man sich irgendwie eine Auszeit dafür nimmt. Aber wie kriege ich das im Alltag hin, diese Wahrnehmung zu schärfen, bevor es wirklich zu spät ist quasi und mir mein Körper sagt, okay, jetzt ist erstmal Pause angesagt.
Also ich habe darauf entweder immer eine sehr, also keine gute Antwort oder eine sehr praktische
Die
Antwort.
praktische nehmen wir.
Also ich fange trotzdem mit der nicht so, die nicht so gut ist, man muss das trainieren. Also das ist eine doofe Antwort, aber das muss ich wirklich trainieren. Genauso wie ich ja auch andere Sachen trainiere. Also genauso wie ich das trainiere, irgendwie gutes Selbstzeitmanagement zu haben und meine Aufgaben irgendwie gut zu organisieren. Würde ich sagen, kann ich auch trainieren, ein gutes Energiemanagement irgendwie von mir zu machen. Wie das jeder dann ganz genau macht, das muss jeder, glaube ich, so ein Stück irgendwie rausfinden. Aber Leute, die beispielsweise eine Wochenplanung machen, ja, können natürlich auch gucken, sind in der Woche auch nicht nur meine To-Dos gut genug abgebildet, sondern sind auch, mache ich auch was, um meine Ressourcen wieder zu füllen. Ja, und um die Batterie wieder aufzuladen. Wenn ich auf meine Woche gucke, ja, dann weiß ich, okay, die Woche ist wahnsinnig stressig. Was kann ich für kleine Inseln da einbauen, dass ich sage, aber das Mittagessen, das bleibt auf jeden Fall. Ja, oder dass ich weiß, am Dienstagabend der Sport, den mache ich auf jeden Fall, weil der tut mir gut. Ja, also das heißt, Planung und Selbstmanagement wirklich ganzheitlicher auch zu verstehen. Ja, und neben den Tasks, die wir irgendwie alle haben, das Leben, es besteht aus Tasks, aber da auch wirklich das Thema Ressourcenmanagement ganz bewusst reinzubauen. Und wenn man das wichtig nimmt, ne, da kommt es ja bei vielen Sachen drauf an, wenn man sich selbst wichtig nimmt und wenn man das wichtig nimmt, dann kann man da kontinuierlich dran arbeiten und hat es irgendwann, ne, irgendwann steht es, muss es gar nicht im Kalender stehen, sondern ich denke auch dran.
Ja, Routinen, ja, die sind da auf jeden Fall sehr
Genau.
hilfreich. Wie du sagst, ich gehe immer dienstags zum Sport, dann mache ich das halt immer dienstags so. Das ist ein fester Termin und dann irgendwann ist es auch für alle klar, okay, da gibt es halt keine Termine mehr nach einer bestimmten Uhrzeit oder sowas. Ja, definitiv. Nochmal ganz kurz einen kleinen Schwenk so Richtung unterschiedliche Persönlichkeiten, die auch Führungskräfte haben natürlich. Introvertierte versus extrovertierte Personen sind auch, oder wir finden, wir haben ja im Designbereich auch viele Leute, die, wie gesagt, die sehr empathisch sind, vielleicht auch eher dann möglicherweise introvertierter sind. Wie kann ich dann als eher vielleicht introvertierte Führungskraft auch so eine authentische Stimme finden, die Wirkung entfalten, über die wir vorhin gesprochen haben. Hast du da noch so aus deinem Ansatz ein paar Gedanken dazu? Genau, also klar, man hat immer so als die extrovertierten, charismatischen Leader so vor Augen, aber das muss ja nicht jeder jetzt eine extrovertierte Persönlichkeit, der in eine Führungsrolle geht oder da hineinwächst.
Ja, Genau, ne? Und bei den Extrovertierten ist es immer so ein bisschen das, was besser auch so auf das allgemeine Bild von Führung irgendwie passt, ne? Und da gibt es natürlich auch so einen gewissen Erwartungsdruck. Und natürlich gibt es auch Eigenschaften, Facetten von Führungs- oder Führungsaufgaben, die auch, die haben natürlich viel mit Kommunikation zu tun, ne? Da ist man natürlich bei so einer gewissen extrovertierten Seite. Ich würde immer Leuten, die introvertierten Leuten zwei Sachen empfehlen. Das eine ist wirklich, ihr eigenes Bild von Führung zu finden und sich da nicht zu dolle von irgendwelchen Bildern von außen leiten lassen, sondern zu sagen, wie führe ich eigentlich? Also das ist das eine, was wirklich wichtig ist. Und wir machen auch eine Anleitung in dem Buch beispielsweise, ne? Wir nennen das Self-Empowerment Statement. Aber da geht es eigentlich darum, um die Frage, wie möchte ich eigentlich führen? So, ja, warum mache ich das? Was macht mich daran zufrieden? Was möchte ich nach außen bewirken? Das können Extrovertierte genauso machen wie Introvertierte, aber für die Introvertierten ist diese innere Klarheit einfach zu entwickeln. Also das ist, finde ich, der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den Introvertierte haben, ist, dass sie wirklich nochmal mehr Zeit auf und mehr Fokus auf das Thema Ressourcenmanagement haben müssen, ja, weil die Ressource Batterie aufladen funktioniert bei Extrovertierten im Außen, ja, da gehe ich nochmal abends, treffe ich nochmal mit Freunden, und bei den Introvertierten funktioniert es eher über das Lesen und über das für mich sein, und das ist natürlich wichtig, diese Kraft zu sammeln, die ich dann auch brauche, um auch dann Führung im Außen auch wahrnehmen zu können und es dann auch gut verkörpern zu können.
Ja, definitiv. Sehr praktische Tipps. Da kommen wir dann im Prinzip jetzt auch schon zum nächsten Teil, den ich auch noch immer ganz wichtig finde. Praxis, so ganz praktische Tipps und Tools sozusagen. Die Key Takeaways für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar. Wir haben ganz am Anfang schon was ganz Praktisches ausprobiert. Aber wenn es jetzt um tägliche Routinen geht, also haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, oder wöchentliche Routinen, die sehr wichtig sind. Wenn es so eine tägliche Routine gibt, vielleicht auch was ein Beispiel aus deinem Buch oder eurem Buch, die du so jeden Morgen empfehlen kannst. Du hast jetzt auch gesagt, du bist kein Morgenmensch, musst aber früher aufstehen, als du eigentlich möchtest. Und was gibt's da so für Routinen oder Übungen oder eine Übung, die du so zum Beispiel für jeden Morgen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kannst?
Ja. Also ich habe darauf drei Antworten. Die erste ist, es muss jeder für sich selber herausfinden, ja. Und der eine, also ich kenne Routinen, wo Leute sagen, ich schaffe das irgendwie morgens eine Viertelstunde zu lesen mit Buch. Geht mit Kindern nicht so richtig gut, aber also das heißt erstmal, also was passt eigentlich zu mir? Und das ist wirklich jetzt erstmal sehr, das ist sehr unterschiedlich. Und manche Leute machen eh schon Yoga oder was anderes und nehmen dann daraus irgendwas. Wenn ich das jetzt die zweite Perspektive aus Richtung des Buches auch mal beantworten würde, also wir haben so eine Self-Empowerment Practice, nennen wir das. Da geht es wirklich darum, einmal sich mit dem Innen zu verbinden, sich dann mit dem Außen, also ne, so, wie bin ich eigentlich gerade unterwegs, sich einfach auch einmal zu spüren, bin ich energetisch, ja, nein, was ist mir irgendwie heute vielleicht auch wichtig, mit dem Außen zu verbinden, da gibt es ein kleines Video auch dazu als zweites, und dann daraus, und das finde ich auch an sich eine ganz schöne Idee, eine Intention für den Tag auch aufzusetzen, ja, und zu sagen, okay, gibt es ein bestimmtes Ziel, was ich erreichen will, aber gibt es vielleicht auch eine bestimmte Einstellung, ja, Klarheit oder Kraft oder vielleicht auch Demut, was auch immer, ne, wie ich durch diesen Tag gehen will. Also das finde ich eine schöne Routine. Und was ich persönlich wirklich immer lieber gewonnen habe, sind neben den Morgenroutinen ist eine Abendroutine. Und das ist wirklich auch abends nicht so sehr in Plus-Minus-Listen zu denken, sondern wirklich einmal eher eine kleine Dankbarkeitsroutine zu gucken, was war heute eigentlich gut? Ja, wo habe ich gemäß meiner Werte gelebt? Was waren schöne Erlebnisse, die ich hatte? Was waren Ziele, die ich erreicht habe? Also gibt es jetzt keine Grenze, aber da eher positiv auf das zu gucken, was funktioniert hat, und nicht so sehr auf das zu gucken, was nicht funktioniert hat. Weil wir auch wissen, dass unser Gehirn wird sehr stark über diese positiven Reize auch incentiviert. Und also wenn wir da viel drauf gucken, werden wir davon wahrscheinlich mehr in unser Leben bringen.
Mhm. So ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung für den nächsten Tag vielleicht sogar.
Ja, genau. Ja. Und natürlich, also da stecken viele Gedanken drin. Ne? Das kann dann auch eine Stärkenorientierung sein. Ich finde, man darf im Leben auch ruhig mal auf das gucken, was nicht funktioniert und auf das, was ich nicht so gut kann. Aber die Idee dahinter ist vielleicht die wirkungsvollere, ne? Dass wir uns immer wieder an das erinnern, wie wir unser Leben eigentlich gestalten wollen und wie wir Führung gestalten wollen. Und da dann wirklich auf die positiven Seiten zu gucken. Das führt dazu, dass wir wahrscheinlich dann davon mehr machen werden. Mhm,
ja, sehr cool. Ja. Und ich glaube, der springende Punkt ist wirklich herauszufinden, was einem selber gut tut. Also ich weiß von einigen Leuten aus meinem Bekanntenkreis, die dann morgens zum Sport gehen zum Beispiel, das wäre etwas, was ich definitiv nicht machen würde. Sondern ja, ich mache das halt dann genau eher abends. Und das ist halt der springende Punkt für sich, das herauszufinden, was dann gut passt, ja. Okay, dann bin ich jetzt praktisch bei mir selber. Jetzt ist ja auch in der Arbeit mit anderen Menschen, ist es ja also auch wichtig, dass ich Feedback gebe und dass ich praktisch in den Austausch gehe mit meinem Team. Und Feedback ist ja auch ein wichtiges, sag ich mal, Führungsinstrument. Wie kann da so Self-Empowered Leadership dazu beitragen, auch jetzt zum Beispiel ganz praktisch in Feedback-Gesprächen authentischer zu sein vielleicht oder überhaupt die auch besser zu machen?
Ja, also ich würde sagen, also ich denke, die Sachen, die ich jetzt wahrscheinlich sage, sind ein Stück hoffentlich auch in guten Feedback-Gesprächen. Ja, wenn ich gutes Führungstraining zum Thema Feedback mache, sind die da hoffentlich drin. Aber wenn ich das mit unserem Konzept verbinde, ist es natürlich erstmal eine Selbstklärung. Ja, also ne, so Wie gehe ich da eigentlich rein? Was habe ich für ein Ziel? Was ist mir wichtig anzusprechen? Also erstmal diese Innenperspektive in der Selbstklärung. Und dann, was ich wirklich dann wichtig finde, ist, nicht so sehr in richtig und falsch zu denken. Ja, so, weil es geht erstmal um Perspektiven, ja, und offen zu sein, auch für die Perspektive dann des Gegenübers, sich das anzuhören, meine Perspektive mutig auch vorzubringen. Ja, und dann kann man gucken und muss natürlich irgendwie auch, was machen wir jetzt irgendwie damit? Und es gibt eine Rolle, die ich habe als Führungskraft. Aber ich finde das Wichtigste in Feedbackgesprächen so dieses Abstand nehmen von, wir versuchen jetzt hier eine richtige, die Wahrheit herauszufinden. Also die Wahrheit gibt es nicht, sondern es gibt verschiedene Perspektiven. Und dann müssen wir irgendwie gucken, auch in unserer Beziehung, die wir miteinander haben, wie machen wir da eigentlich weiter und was wollen wir miteinander vereinbaren?
Wobei ja, also es ist ja auch immer klar, dass ein gewisses Machtgefälle dann auch da ist. Also es ist ja nie ein Gespräch auf Augenhöhe. Also da muss man schon auch, denke ich, ehrlich sein. Das unterhalten sich ja nicht Menschen auf gleicher Ebene, sondern es geht ja immer im Prinzip darum, wie gesagt, um ein gewisses Machtgefälle sozusagen. Es spielt ja schon auch eine Rolle.
Ja, ich empfehle, ich empfehle es Führungskräften immer zu gucken, was ist denn so das Big Picture? Weil natürlich hast du recht, dass es ein Machtgefälle in gewisser Weise gibt zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Wenn ich das in Frage stellen würde, würde ich sagen, es kann auch andersrum sein. Also wenn ich sehr gute Mitarbeiter habe, MitarbeiterInnen, dann kann sich das Machtgefälle insofern umdrehen, als dass sie sagen, was hast du mir denn eigentlich zu bieten in deinem Team? Und dann schlucke ich erstmal als Führungskraft. Ne? Also das kann natürlich auch passieren. Da kann sich auch Augenhöhe umdrehen, wenn man so will. Dann sitze ich plötzlich unten. Und das, finde ich, hat ja dann auch was wiederum mit Einstellung irgendwie zu tun. Und erstmal aber natürlich, und das danke, dass du es ansprichst, ne, mit Bewusstheit für Macht. Jetzt mal ganz generell, auf welcher Seite das dann auch immer ist, weil das spielt natürlich immer auch rein. Und ich habe natürlich auch erstmal eine Rolle, ja, und dann dieser wichtige Punkt, wie kann ich eigentlich Business Needs, wie kann ich die hoffentlich irgendwie verbinden mit so den persönlichen Needs von Mitarbeitenden in Bezug auf ihre Karriereentwicklung, ja, wohin kann ich mich hier entwickeln, wann werde ich befördert, das sind ja die ganz praktischen Fragestellungen, die dann auch miteinander ausgehandelt werden müssen.
Ja. Oder die Needs, die können ja auch in einem privaten Bereich liegen. Also wenn ich irgendwie eine Familie habe mit kleinen Kindern und dergleichen, dann habe ich vielleicht auch ganz andere Needs in dem Moment, die gar nichts unbedingt mit der Karriere zu tun haben. Ja, das ist definitiv auch richtig. Okay, mit Blick auf die Uhr habe ich noch drei Abschlussfragen für dich, die wir ganz kurz gerne also noch besprechen würden. Wie gesagt, es geht in meinem Podcast auch immer darum, sehr praktische Tipps zu geben. Und deswegen die Frage jetzt zum Schluss, welches Buch, abgesehen von deinem eigenen natürlich, hat jetzt dein Denken über Führung so am meisten geprägt? Was kannst du empfehlen als Literatur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja. Also Buch und geprägt fällt mir tatsächlich schwer zu sagen. Also mich hat definitiv, was mich natürlich sehr geprägt hat, ist meine humanistische Coaching-Ausbildung in der Gestalttherapie. Die hat natürlich mein Denken über Führung und ein Stück auch Menschsein im weiteren Sinne geprägt. Was ich gerade, weil ich mich auch mit dem Thema Führung und Gesundheit beschäftige, was mich gerade fasziniert, ist schon dieser Gesundheitsaspekt. Ich lese gerade von Peter Attila das Buch Outlive. Also der beschäftigt sich wirklich mit Gesundheit, ganz hardcore. Was ich schon mal empfehlen möchte für Führungskräfte, ist ein Buch, das heißt Too Much. Das kommt von meiner Kollegin auf einer Beraterseite, aber vor allen Dingen auch Professorin, Eva Asselmann, das erscheint jetzt demnächst, und die beschäftigt sich auch aus einer sehr wissenschaftlich-psychologischen Sicht mit dieser Frage nach dem Hamsterrad. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Leute, die sich mit Stress beschäftigen, auch dazu hat sie ein Buch geschrieben. Also das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
Mhm, ja, super. Packen wir dann auf jeden Fall die Details auch noch in die Shownotes zum Nachlesen. Ja, auf jeden Fall. Dann, du wohnst ja in Berlin. Ich habe auch lange in Berlin gewohnt, wohne jetzt eher in einer ländlichen Umgebung. Wo tankst du eigentlich selber deinen eigenen Akku auf? Ist für dich das Stadtleben wichtig oder die Natur?
Also klare Antwort, vor 40 Stadtleben, nach 40, und dazu gehöre ich jetzt natürlich definitiv, Natur.
Ja, das kann also, ich alles.
Da habe ich mehr Resonanz erleben und mehr abschalten. Und ich finde schon diese Dimension, wie kommen wir, Stadt fördert einfach auch unser natürliches Stresslevel durch die Lautstärke und durch die Parallelität, also Natur.
Mhm, ja. Wenn du jetzt nochmal an dein 25-jähriges Ich denkst, was wäre ein Rat, dem du deinem jüngeren Ich geben würdest, jetzt auch im Hinblick von, welchen Rat würdest du jetzt vielleicht jungen Menschen geben, die überlegen, ob sie in so eine Führungsrolle reingehen würden oder nicht, so immer aus der Brille mit betrachtet, was würdest du deinem 25-jährigen Ich jetzt als Rat noch mit auf den Weg geben?
Ja, ich würde mir zwei Dinge raten, ich weiß gar nicht, ob die miteinander zusammenpassen, aber also das eine ist, also mutig sein und ausprobieren. Und das würde ich sagen, habe ich gemacht. Und wirklich mal in Rollen reinschlüpfen. Und auf der anderen Seite aber auch mutig den eigenen Weg gehen. Und das würde ich jetzt meinem 25-jährigen Ich raten, das vielleicht etwas früher zu machen. Und da irgendwie einen guten Mittelweg zu finden, ja. Nicht zu schnell auf irgendwas unterwegs zu sein, rechts und links zu gucken. Aber doch irgendwie mutig seinen eigenen Weg zu gehen, das finde ich wichtig.
Mhm. Perfekt. Besseres Schlusswort kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Alle weiteren Gedanken von dir kann man auch auf deinem Blog und auf deiner Webseite lasalle.berlin und alive.berlin gern nachlesen. Links packen wir definitiv alle in die Shownotes. Und ja, an der Stelle bleibt mir dann noch, mich zu bedanken für deine Zeit. Sehr spannendes Gespräch mit vielen spannenden Themen und Inspirationen. Wie gesagt, war eine sehr große Freude, dass du heute bei mir zu Gast warst.
Danke, Thomas. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke, bis dann. Tschüss.